Lasst uns über Geld reden. Das ist ja für Deutsche irgendwie ein sehr intimes Thema, fast schon unanständig. Man ist ja gewöhnt, dass in der Kirche vor zu viel Geld gewarnt wird und dass man vor Habgier warnt, und das ist auch richtig. Ich möchte mal anders anfangen. Ich bin beeindruckt von Menschen, die viel Geld haben und gut damit umgehen. Ich bin beeindruckt, dass Menschen sich in politische Verantwortung oder in wirtschaftliche Verantwortung berufen lassen und mit diesen Dingen gut umgehen, weil ich kann das nicht. Ich habe Menschen kennengelernt, die können mit Millionen jonglieren, ganz cool, ohne dass man den Eindruck hat, sie machen gerade Götzendienst, sondern sie versuchen, Gelder gut zu verwalten und umzuschichten. Die gleichen Leute darf man nicht nach Aldi zum Einkaufen schicken, das kann ich dann schon wieder besser. Also Respekt, wenn man das gut hinkriegt. Aber wir müssen darüber reden. Weil wenn es um Geld geht, dann gibt es manchmal auch Dinge mit viel Kreativität. Zum Beispiel der Begriff Sondervermögen. Ich dachte immer, das ist das Geld, was man bei Oma in der Matratze findet nach dem Ausräumen der Wohnung. Es ist einfach nur ein neues Wort für Schulden. Ja, wörtliche Betäubung kann man das auch Ganze nennen. Also zum Leben gehört ein bisschen Geld. Und zum luxuriösen Leben, das wünschen sich die meisten, gehört eigentlich sehr viel Geld. Wir wissen natürlich, dass es viele Dinge gibt, die man für Geld nicht kaufen kann. Der Blick über die weite See zum Beispiel ist kostenlos. Aber man muss genügend Kohle haben, um dahin zu kommen. Also ganz kostenlos ist es dann doch wieder nicht. Wir waren am vergangenen Wochenende in Heiligenhafen und da gibt es eine schöne Ecke. Graswader nennt sich das. Das ist so eine Landzunge. Da liegen sehr edle Villen. Die sind nicht protzig, aber sie haben einen Vorteil. Sie liegen direkt am Meer. Man kann es sozusagen aus dem Esszimmer sehen. Da ist nichts vorgebaut, keine Betonburg, die es dort auch gibt. Und wenn es ein bisschen windig ist, wie es am vergangenen Wochenende war, dann schwappt das Wasser auch schon mal auf die Terrasse. Wahnsinn, oder? Nicht unbedingt protzig, sondern einfach geschichtlich gewachsen, alles unter Denkmalschutz. Es gehört zu den teuersten Immobilien Schleswig-Holsteins. Kostenlos und zu Fuß erreichbar sind viele Wiesen und Wäldchen, wo man nicht erst sich ins Auto oder in den Zug setzen muss, wo wir um uns herum vieles sehen. Also wenn man die ganze Zeit auf solche Dinge fixiert ist, dann sieht man nicht, wie schön es hier sein kann. Auch in Pinneberg. Es glaubt keiner, aber es gibt Ecken, die sind wirklich schön. Und man muss einfach nur mal durch den Pfad gehen und dann sieht man, das ist schön, auch wenn es jetzt alles etwas trist ist. Ob man mit mehr Geld weniger Sorgen hat, weniger existenzielle Sorgen vielleicht, aber trotzdem muss jeder gucken, wie er damit umgeht. Und dazu möchte ich einladen, dass wir unseren Umgang mit Geld checken, dass wir uns im Blick haben. Wie ist unsere Gefühlslage da? Wo sind wir? Wie sind wir gepolt? Wollen wir mehr Geld haben? Denn wenn wir mehr Geld haben wollen, mehr Lebenswohlstand, dann wird das unser Handeln bestimmen. Mitmenschlichkeit rückt in den Hintergrund, eigene Werte werden angepasst. Es muss ja nicht gleich zum Mord kommen. Wenn es um Geld geht, um das Geld haben wollen, sind das die Bereiche, über die man auch reden muss. Und manchmal finde ich es klasse, wenn Milliardäre tolle Summen spenden und wenn ich dann nachrechne von dem, was sie eigentlich als offiziell bekannten Vermögen haben und was sie gerade gespendet haben, dann denke ich, meine Herren, muss man deswegen so einen Auftritt machen für 1% Spende des Vermögens und es ist immer noch genug da? Nicht über Geld und gestiegene Kosten zu reden, ist gerade fast unmöglich. Und deswegen sollten wir uns genau fragen, wie gehen wir damit um? Die Bibel bietet uns eine Art Realismus, der am Anfang ein bisschen kantig daherkommt, aber der uns weiterhelfen kann. Und ich lade euch ein, dass wir uns gemeinsam auf diesem Weg machen. Erstens, normal ist, dein Geld ist dein Gott. Ein Jesuswort: Kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Wenn man eine Umfrage hier machen würde oder überhaupt unter Menschen würde fragen, ist das Geld dein Gott, würden die meisten sagen, nö, ist es nicht. Übertreibt Jesus hier nicht? Klingt das nicht ein bisschen zu sehr schwarz-weiß? Gibt es da nicht Zwischentöne? Wir haben doch gelernt, dass man differenzieren muss. Aber Jesus ist klar. Er sagt, in diesem Bereich gibt es keine Grautöne. Natürlich, im Alltagsbereich gibt es ganz viele Grautöne. Wir müssen Dinge erklären, die nicht immer ganz klar sind. Wie sind die Dinge jetzt gerade zu bewerten? Und wir werden falsche Entscheidungen treffen. Nachher werden wir das merken und hoffentlich korrigieren können. Aber so sind wir als Menschen. Und Jesus sagt, guck genau hin. Ihr könnt es nicht hinkriegen zu sagen, Montag bis Samstag ist sozusagen das Geld, das, was mich bestimmt, und Sonntag Gott. Das funktioniert nicht. Es wird bei diesem Thema immer um die Machtfrage gehen, früher oder später. Und sie kommt auch in frommem Gewand. Wohlstandsevangelium nennt es sich. Wen Gott segnet, der wird reich. Man muss das einfach nur mal sehen, die Amerikaner, die sind ja da manchmal etwas pubertär und können das so richtig raushängen lassen. Du siehst reiche Christen, die auch damit protzen und denken, Gott hat sie gesegnet, und man denkt, meine Herren, muss das sein? Es ist doch schön, wenn du Besitz und Wohlstand hast, genieß es, aber musst du jetzt auch das noch so raushängen lassen, damit andere sich schlecht fühlen? Und das Spenden, wie sieht es denn damit aus? Das ist nämlich das Interessante, man nimmt von Gott, aber man gibt nicht unbedingt ab. Das Problem ist bei der Macht des Geldes nicht die Menge. Also nicht die Leute, die viel Geld haben, auch die, die wenig Geld haben, können von dieser Macht abhängig sein. Und es ist nicht unbedingt ein gefühlter Wert. Macht muss sich nicht dadurch zeigen, dass man das gefühlsmäßig merkt, dass man hier gerade versklavt wird. Die Frage ist, wo beginnt der Götzendienst? Wo beginnt es, dass mein Geld mein Gott wird? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Natürlich ist es immer so die Frage, wenn es mein Herz betrifft, wenn ich mein Herz dran hänge, dann wird es so sein. Aber Hand aufs Herz, wie ist das denn gerade, wenn man die Energieabrechnung sieht und das sieht, auf was man sich einstellen muss? Ich sehe diese Summe nur, die ich in Zukunft bezahlen muss, und denke, habt ihr sie noch alle? So, mittlerweile weiß man, Öl und Gas gibt es auch wieder auf den Weltmärkten etwas günstiger, und trotzdem werden wir weiter höhere Preise zahlen. Wir merken an allen Ecken und Enden, wir müssen uns Gedanken machen, wie ist das mit unserem Konsum, wie ist das mit unserer Energie? Und wir nutzen diese Chance, unter Druck zu gucken, was kann man ändern. Also wir machen das Beste. Trotzdem ist die Frage, wenn ich jetzt mir überlege, wie kriege ich das hin in Zukunft, wie soll ich das bezahlen? Ist das schon Götzendienst, wenn ich mir jetzt Sorgen und Ängste mache? Und wenn Menschen nicht nur Sorgen und Ängste haben, sondern verzweifelt sind, weil sie sagen, wie soll das gehen? Hängt euer Herz nicht daran? Das ist wichtig. Aber wie kann das geschehen? Ich glaube, dass es eben nicht so einfach ist, schwarz-weiß in unserem persönlichen Leben. So wie Jesus das sagt, das stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber wie ist das in den Alltagsentscheidungen? Vielleicht macht man mal etwas ganz Revolutionäres. Man rollt die Sache von hinten auf. Zum Beispiel, man betet vor dem Einkaufen. Beim Erstellen des Einkaufszettels. Man geht betend ins Geschäft hinein, man geht betend an die Finanzunterlagen, die man zu klären hat. Dass man bei der Steuererklärung jede Menge Stoßgebete zum Himmel schickt, das ist normal. Aber die Frage ist, wie ist es im Alltag? Wie kann ich es hinkriegen, dass ich Gott in einen Bereich hineinnehme und dann merke, es verändert sich etwas? Und deswegen Gott mit hineinnehmen, beten, auch ganz konkret vor solchen Geschäften. Betend daran gehen und zwar sagen, Herr, wenn du dir den ganzen Kladderadatsch jetzt ansehen müsstest, was wäre deine Empfehlung? Ich glaube, dass er durch den Heiligen Geist Möglichkeiten hat, uns zu erreichen, die wir uns so nicht vorstellen können. Doch ein paar Tipps hat er natürlich. Er sagt, die Fixierung zuerst auf Gottes Reich hilft euch, das andere so zu behandeln, wie es notwendig ist. Als lebensnotwendiges Übel, als Dinge, die man klären muss, dann werdet ihr das merken. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und dann wird das andere auch sich irgendwie regeln. Zweitens, das Geld ist nicht das Problem. Psalm 62, Vers 11, verlasst euch nicht auf Gewalt, erwartet keinen Gewinn von Raub. Und wenn euer Wohlstand wächst, hängt euer Herz nicht daran. Geld wird in der Bibel nicht verteufelt. Wenn ihr Wohlstand habt, genießt ihn. Paulus formuliert, haben als hätte man nicht. Das heißt zu sagen, wenn ich gerade was habe, genieße ich das. Aber wenn ich nichts habe, dann gräme ich mich auch nicht, sondern lebe mit dem, was möglich ist. Also nutzt das Geld, freut euch, vergesst nicht mit anderen zu teilen. Daran wird sich auch zeigen, wie sehr ihr das Herz daran hängt oder eben nicht. Also es muss nicht eine gefühlte Abhängigkeit sein. Meistens ist es ja so, dass man das Suchtpotenzial einer Droge oder irgendeiner Handlung erst merkt, wenn man sie weglässt. Dann merkt man plötzlich, oh, da fehlt irgendwas, da tut etwas weh. Also die Frage, wie komme ich weiter? Und deswegen müssen wir etwas tiefer bohren. Und die erste Frage ist eben, wem gehört mein Herz? Das ist nämlich die erste Grundentscheidung von vielen. Jesus gehört mein Herz. Das kennen wir. Das hört man hier öfter und das ist auch wichtig. Das ist der Kern. Also wenn wir anfangen, beim Geld rumzudoktern, hier und da was besser zu machen, auf Abstand zu gehen und zu sagen, das ist nötig oder da ist für mich ganz persönlich die Grenze zur Habgier erreicht oder da bin ich habgierig, das ist schon hilfreich. Aber Jesus setzt anders an. Er sagt, gib mir dein Herz, öffne dein Herz für mich. Für Christen gibt es mindestens drei Bekehrungen. Die erste Bekehrung ist, ich nehme Jesus in mein Herz auf. Ich wachse von innen im Glauben, mein Verhalten verändert sich. Und manchmal kommt es dann auch, dass Menschen, die sich gerade frisch bekehrt haben, von der Welt abwenden. Dass sie dann nur noch mit Christen zusammen sind und das ist eigentlich nicht gut. Und dann merkt man, dass so eine Art zweite Bekehrung kommt, dass Menschen sich hinwenden zur Welt und sagen, Jesus liebt doch diese Welt, er liebt die Menschen und deswegen gehe ich in die Welt hinein. Ich lasse mich senden und in diesem Rahmen wird man mehr Barmherzigkeit lernen, weniger richten, weniger Selbstgerechtigkeit, der Glaube wird geerdet. Und dann kommt die dritte Bekehrung und die ist komplizierter. Der Begriff mit dem frommen Portemonnaie, den fand ich heute sehr schön. Dafür ist auch wieder eine Hinwendung nötig und die tut am meisten weh. Da gehen die Leute erst am letzten Punkt ran, weil sie sagen, Gott kriegt alles, er kriegt mein Leben und ich setze mich für ein, aber mein Geld kriegt er nicht. Das sagt keiner natürlich so, aber hier an dem Punkt setzt etwas an, dass Gott uns ermutigt, auch hier uns zu ihm hinzubekehren. Gott hineinzulassen und wirklich das zu leben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Das heißt, du fängst an, mit der Macht des Geldes zu brechen, wenn du Gott in deinem Herzen Raum gibst. Ohne seine Kraft, ohne die Nüchternheit des Heiligen Geistes werden wir es nicht schaffen. Eine konkrete Therapie gibt es dann doch. Vertraue mir und gib mir 10%, entdecke den Segen. Der Zehnte ist in der Bibel ein Thema, das kommt an vielen Stellen vor. Der zehnte Teil von allem gehört Gott. Es wurde als eine Tempelsteuer entrichtet. Man brachte das Geld in den Tempel, davon wurde der Betrieb finanziert und der Dienst der Priester. Aber nicht nur. Ich möchte ein paar Verse vorlesen, die deutlich machen, wie Gott denkt. Und das hat er im Alten Testament an vielen Stellen sehr deutlich gesagt. Und ich finde, das kann man nur schwerlich besser formulieren. Deswegen werde ich die Verse vorlesen. Sie stehen in 5. Mose 14, Abvers 22. Jedes Jahr müsst ihr den zehnten Teil eurer Ernte für den Herrn beiseite legen. Bringt ihn zu der Stätte, die der Herr dafür auswählen wird, dass sein Name dort wohnt. Feiert dort ein Fest und verzehrt es alles vor dem Herrn, eurem Gott. den zehnten Teil von eurem Korn, Wein und Öl. Und dazu die erstgeborenen Jungtiere eurer Rinder, Schafe und Ziegen. So sollt ihr lernen, immer dem Herrn, eurem Gott, zu gehorchen. Wenn jedoch die Stätte, die der Herr auswählen wird, für euch zu weit entfernt ist und der Herr euch so reichen Ertrag geschenkt hat, dass ihr Mühe habt, den ihm zustehenden Anteil dorthin zu bringen, sollt ihr ihn verkaufen und das Geld zu seinem Heiligtum mitnehmen. Kauft dort für das Geld, was euer Herz begehrt, Rinder, Schafe, Ziegen, Wein und Bier und was ihr wollt. Genießt alles mit euren Familien in Gegenwart des Herrn, eures Gottes, und seid fröhlich dabei. Lasst euch die Leviten aus euren Dörfern und Städten mitfeiern, denn sie haben keinen Anteil an Grund und Boden in dem Land, das der Herr euch geben wird. Jedes dritte Jahr aber sollt ihr den zehnten Teil eurer Ernte in euren Ortschaften abliefern und dort in Vorratshäusern sammeln. Es ist der Lebensunterhalt für die Leviten, denn sie haben ja keinen Landbesitz. Auch die Waisen und Witwen und die Fremden, die bei euch leben, sollen davon essen, damit sie keine Not leiden, wenn ihr so handelt, wird der Herr all eure Arbeit segnen. Gott ist großzügig. Er sammelt 10% ein und lädt dann ein zu einem großen Fest. Das muss ein ziemliches Gelage gewesen sein, wenn man 10% des Ganzen, was man gespendet hat, der ganzen Erträge, verbrät in einem großen Fest. Da müssen sich wirklich Tische und Bänke gebogen haben und hier wird nicht gespart. So tickt Gott, er sagt, ihr werdet merken, ihr schafft es besser, mir gehorsam zu sein, wenn ihr einen Teil eures Geldes abgibt. Das ist ein Zeichen, das gehört Gott, es ist Teil eures Denkens. Und nun denkt ja nicht, dass Gott so ist, dass er kleinkariert ist und da jeden Betrag genau anguckt, sondern er möchte euch anschließend einladen zu einer großen Party. Wenn du den Eindruck hast, Gott ist ein Erbsenzähler, der nie zufrieden ist, hast du ein Gottesbild, das es schon nicht mehr im Alten Testament gab. Gibt's nicht. Wir haben das so, dass Gott eben alles so sammelt und sich vorstellt, wir stellen uns vor, wo wir alle Defizite haben. Das war vorhin ja auch bei Kids Corner sehr schön. Wenn man das hört, so Gott nennt uns sehr gut, dann schluckt man ja erstmal. Ich kenne ein paar Dinge an mir, die sind nicht sehr gut. Gut vielleicht oder befriedigend. Aber es sind viele Dinge, wo ich merke, da ist viel zu viel Defizit. Und Gott sagt, ihr müsst anders denken. Ich führe euch in die Fülle und die Fülle beginnt damit, dass ich am Ende nicht euer mühsam angespartes, erwirtschaftetes einfach verbrauche, sondern es da für die Menschen, die arm sind, für die Witwen und Waisen, für die Leviten, für den Tempelbetrieb und es ist immer noch genug übrig für eine Riesenfeier. Gott ist anders. Es ist nicht nur im fünften Buch der Bibel so, sondern auch im letzten Buch. Man merkt, hier schließt sich etwas und das geht auch ins Neue Testament über. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorgen, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne, und euch mit Segen überschütte. Hier geht es nicht so sehr um die Party am Ende der Ernte, sondern um den Alltag zu Hause. Stellt Gott auf die Probe, gebt ihm, was ihm zusteht, gebt ihm euer Herz und entdeckt, wo er euch segnet, wo er euch mit Segen überschüttet. Deswegen das Angebot Gottes, probiere es mal. Teste mich. Wer abgibt, hat erstmal weniger, aber er wird gesegnet. Ich habe damals von einem Menschen gelernt, er hat gesagt, ich habe Probleme mit meinem Geld und ich habe dann meine Spenden erhöht. Und ich fand diesen Gedanken sehr gut, weil der Weg führt jetzt nur von 10% oder 20%, sondern einfach zu sehen, ich möchte Gott zeigen, dass ich ihm vertraue. Und gerade dann, wenn ich den Eindruck habe, es ist zu wenig, es ist zu knapp, will ich es trotzdem tun. Ich glaube, da braucht jeder so seinen Weg, das zu lernen und zu entdecken. Ich habe da auch länger bei gebraucht und brauche es auch immer wieder, dieses Vertrauen in Gott, dass er wirklich etwas tut. Gerade also, wenn du meinst, du kannst es dir nicht leisten, gib Gott Geld ab und siehe zu, was dann passiert. Zum Schluss noch aus dem Korintherbrief. Wir merken, hier zieht sich eine Linie durch die gesamte Bibel. Denk daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Und wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Ihr merkt, hier ist die Zahl 10% in den Hintergrund gerückt. Es geht um das Herz und dann dürfen es auch mal 20% sein oder mehr. Es geht eben nicht um die Geldsumme, es geht um unser Herz, um unsere Bereitschaft abzugeben, Gott zu vertrauen, mit leichtem Gepäck zu leben, innere Freiheit zu spüren. Da müssen wir dranbleiben. Das ist eine permanente Aufgabe. Ich wünsche dir an dem Punkt, wo du gerade Herausforderungen hast und wo dich für dich da auch vielleicht Probleme ergeben oder wo du merkst, so ganz kann ich das mit dem Vertrauen Gott gegenüber nicht sagen, dass du dich auf dem Weg machst und dich nicht zufrieden gibst mit einem Zwischenstatus, sondern lernst, Gott immer mehr zu vertrauen. Amen. Ich lade ein zu einem Moment des stillen Gebetes.